Sonntagmorgen. Ja, soll das die besinnliche Weihnachtszeit sein? Ja, wir haben gesehen, eine Familie, die so im Weihnachtsstress ist, und ich weiß nicht, wie es bei euch so daheim an Weihnachten immer abläuft, ob es ähnlich ist oder vielleicht sogar noch schlimmer oder nicht ganz so schlimm. Aber ich muss sagen, ja, wenn Weihnachten immer so ansteht, so ein bisschen kann ich das schon nachempfinden, was hier so auf der Bühne so versucht wurde anzudeuten. Man hat doch so ein bisschen Stress kommt in jedem irgendwie auf. Ja, man muss irgendwie Essen vorbereiten oder die Wohnung putzen oder das perfekte Geschenk noch finden für irgendjemanden, wo man nicht weiß, ist es das Richtige. Und Weihnachten hat manchmal echt so die Angewohnheit, oder die Weihnachtszeit hat manchmal so wirklich die Angewohnheit, einen im Stress versinken zu lassen. Und man vergisst eigentlich, um was es denn wirklich gehen sollte bei Weihnachten. Ja, und da haben wir gedacht, als Jugend heute wollten wir das mal so ein bisschen als Thema aufgreifen, die Bedeutung von Weihnachten. Und worum soll es denn eigentlich wirklich gehen bei Weihnachten? Was sind so Punkte, wo wir denken, ja, das ist eigentlich der Sinn hinter dem ganzen Fest, das wir immer so jedes Jahr aufwendig vorbereiten möchten. Ja, und ich habe mir gedacht, wir schauen uns mal so ein paar bekannte Verse an, die die Bibel schreibt über Weihnachten. Und ich habe einfach nur nicht die ganze Weihnachtsstory jetzt genommen, sondern wirklich nur so einzelne kleine Verse, weil ich bin davon ausgegangen, die allermeisten von euch kennen die Weihnachtsgeschichte schon sehr gut. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen mal einen Vers, zum Beispiel den hier, ist auch recht bekannt, Matthäus 1, Vers 21. Und sie, also Maria, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ja, was lesen wir hier? Hier lesen wir von jemandem, der Jesus genannt werden wird und der Rettung bringen soll. In diesem Zusammenhang lesen wir jetzt, dass es nur diesem Volk, in dem er geboren wird, dass da die Rettung stattfinden soll. Aber wenn wir uns einen weiteren Vers anschauen, Lukas 2, Vers 10, da lesen wir von dem Engel. Und der Engel sprach zu ihnen, also den Hirten: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das heißt, hier sagt der Engel, ja, diese Rettung ist nicht nur auf das eine Volk begrenzt, sondern die ist für alle Völker bestimmt. Rettung für alle Völker. Und wenn wir uns fragen, was die Bedeutung von Weihnachten ist, dann können wir anhand von diesen zwei Bibelversen schon mal festhalten, und das möchte ich euch als erstes mitgeben, die Bedeutung von Weihnachten ist, ein Retter kommt zu uns. Und diesen Sachverhalt, den vergisst man gerne als in diesen stressigen Weihnachtszeiten, aber eigentlich geht es wirklich darum, da kommt ein Retter zu uns. Ja, ich habe mir so die Frage gestellt, da kommt ein Retter, aber warum ist denn Rettung überhaupt notwendig? Wann braucht man denn einen Retter? Für gewöhnlich braucht man einen Retter immer dann, wenn irgendjemand in Not ist, wenn irgendjemand Hilfe braucht. Und genau das schreibt dann auch Römer 3, Vers 9, dass wir diese Rettung brauchen. Denn sie alle, die Menschen, eben wir, unter der Sünde, wie geschrieben steht, sie sind alle unter der Sünde. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie alle taugen zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das ist eigentlich der Zustand, in dem wir uns Menschen befinden. Da ist keiner, der Gutes tun kann. Das Böse regiert in dieser Welt. Ja, und wir sitzen da und da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist die Situation, in der dieser Retter hineinkommt. Also warum ist ein Retter notwendig? Die Menschheit, die ist verloren in Sünden, in Boshaftigkeit, in Schlechthaftigkeit. Und das Problem ist, der Mensch kann dieses Problem auch nicht von alleine lösen, denn da ist ja keiner, der Gutes tun kann. Keiner kann das Problem lösen. Und daher ist ein Retter notwendig, der uns aus diesem Problem heraushilft, der uns herauszieht aus dieser Problematik, die wir Menschen haben. Und dazu haben wir noch einen Vers aus Galater 4, Vers 4 bis 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Die Sohnschaft ist jetzt hier auch nochmal ein anderer Begriff, aber es bedeutet eigentlich nichts anderes als die Rettung. Und hier steht es in Galater, ja, Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er uns Menschen retten kann. Ja, und dann stellt sich mir die Frage, warum macht Gott das überhaupt? Warum will er uns überhaupt retten? Er könnte ja eigentlich für sich sein, er könnte uns in unserer Boshaftigkeit einfach in Ruhe lassen und wir müssen selber mit dem ganzen Schlamassel klarkommen. Aber Gott sagt sich, nee, ich komme trotzdem. Und die große Frage ist, warum macht er das? Ja, und da können wir eigentlich auch nur die Antwort in dem berühmtesten Bibelvers finden, Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und hier ist der Fokus eben auf diesen ersten Satz, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er das Wertvollste, was er hatte, hingab in diese Welt und damit der uns retten kann. Also warum macht Gott das überhaupt? Die Antwort ist, weil Gott uns so sehr über die Maßen liebt. Also Weihnachten bedeutet, ein Retter kommt zu uns, weil Gott uns unendlich liebt. Und das ist ein Sachverhalt, wo ich immer wieder den Eindruck habe, mir fällt es immer wieder schwer, sich an Weihnachten dieser Tatsache hier bewusst zu sein. An Weihnachten geht es nicht darum, in erster Linie das perfekte Geschenk zu finden oder ein tolles Essen zuzubereiten, sondern sich bewusst zu sein, Gott kommt als Retter auf diese Welt, weil er uns so unendlich liebt. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, hier ein Bild vom Taj Mahal. Ich habe leider keinen anderen indischen Palast gefunden, der an einem Fluss irgendwo sitzt, aber es wird euch schon helfen. Und zwar habe ich eine Geschichte, die der indische Missionar Sundar Singh erzählt hat. Ich glaube, dass sie auch so stattgefunden hat. Und er berichtet von einem Minister, der in so einem Palast gearbeitet hat, ein sehr hoch angestelltes Tier. Ein Minister, der selber zum Glauben gekommen ist, der diese frohe Botschaft gehört hat. Und er ist zum Glauben gekommen und ist auch an den Punkt gekommen, wo er angefangen hat, das öffentlich zu bekunden, öffentlich zu machen, in dem Wissen, dass das Probleme mit sich nachziehen wird. Und genau diese Probleme kommen dann auch auf ihn zu. Der König erfährt natürlich davon, dass sein Minister jetzt zum Christentum konvertiert ist und der ist natürlich überhaupt nicht davon begeistert. Und er müsste ihn eigentlich sofort rausschmeißen und sofort absägen und weg mit dem Kerl, dann ist Ruhe. Aber der König hat ein Problem, denn er konnte diesen Minister sehr gut leiden, er mochte ihn sehr. Er war ein sehr treuer Arbeiter, sehr zuverlässig, hat wirklich wertvolle Arbeit für ihn geleistet und es hat ihm wehgetan, ihn jetzt einfach abzusägen und rauszuschmeißen und ihm sein Schicksal zu überlassen. Und er dachte sich, okay, ich als König, ich gehe jetzt zu diesem Minister hin und lass mir das jetzt nochmal erklären, was er da gemacht hat, warum er jetzt zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Ja, und der Minister stellt sich vor ihn hin und erzählt ihm genau diese Punkte, die ich euch gerade weitergegeben habe. Da kommt ein Retter, die Menschheit ist in Sünde versunken, es kommt ein Retter und dieser Retter, der will uns Menschen aus dieser Situation herausholen. Und der König hört sich das an und denkt, ja, ist ja eine schöne Geschichte, aber ich finde Gott, diesen Gott, den du da so nennst, finde ich ist ein schwacher König. Weil, wenn ich es mit mir vergleiche, ich als König, wenn ich ein Problem habe, dann schicke ich meine Bediensteten hin und die sollen die Arbeit für mich machen. Ja, also wenn da ein Problem ist, dann schicke ich meine Bediensteten und die müssen diese Aufgabe lösen. So tut ein König normalerweise seine Regentschaft führen und sein Königreich bauen und erhalten. Und dein Gott aber kommt selber und schickt nicht seine Bediensteten. Das ist für mich ein komischer König, das kann ich nicht annehmen. Gib mir eine Antwort darauf, warum macht Gott das? Und wenn du sie gut begründen kannst, dann werde ich dich als Minister nicht rausschmeißen, sondern erhalten. Und der Minister überlegt und sagt, mein König, ich bitte dich, gebe mir 24 Stunden und dann werde ich dir eine Antwort geben. Und der König sagt, gut, okay, ich gebe dir 24 Stunden, aber dann will ich eine gute Antwort, warum dieser Gott ja, so ein schwacher König ist und das selber macht, anstatt seine Bediensteten zu schicken. Ja, der Minister geht nach Hause, macht sich sofort auf den Weg zu einem Freund. Der Freund ist Holzschnitzer, hat viele Holzarbeiten angefertigt und er kauft sich von seinem Freund eine Art Holzpuppe, die etwa so groß ist wie ein Kind. Und er kauft sich dazu noch feine Kleider, schöne Kleider und er fängt an, diese Holzpuppe anzuziehen. Und er zieht sie so an, dass sie aussieht wie die Tochter des Königs. Und dann nimmt er diese Puppe und stellt sich am nächsten Tag an den Fluss mit dieser Holzpuppe, die aussieht wie die Tochter. Denn er weiß, zu dieser Tageszeit fährt der König mit seinem Schiff immer über an dem Fluss hin und her. Und er weiß genau, er wird zu diesem Zeitpunkt an ihm vorbeifahren. Und es kommt der Moment, der König kommt mit seinem Boot angefahren. Und dann nimmt der Minister diese Puppe, schmeißt sie in den Fluss und fängt an, Hilfe zu schreien. Und der König schaut auf einmal über Bord, hört die Hilfeschreie und sieht, da ist was im Wasser, das sieht aus wie meine Tochter. Und er springt sofort ins Wasser und schwimmt so schnell er kann zu dieser Holzattrappe hin. Er denkt, das ist seine Tochter, die da jetzt gerade in Lebensgefahr schwebt. Und er nimmt diese Holzpuppe und er schwimmt damit ans Ufer und merkt dann erst, dass es gar nicht seine Tochter ist, sondern dass es nur eine Attrappe ist. Und dann fragt er sich, sag mal, wer schmeißt denn hier eine Attrappe rein? Und dann auf einmal steht der Minister am Ufer und sagt, so mein König, jetzt hast du deine Antwort. Und der König fragt, ja wie, was für eine Antwort? Auf deine Frage, warum Gott selber die Menschen retten möchte. Und der Minister fragt ihn, warum bist du ins Wasser gesprungen? Warum hast du nicht einen deiner Bediensteten gesagt, die sollen ins Wasser springen und diesen Leichnam da, oder diesen Menschen dort retten? Warum bist du selbst hineingesprungen? Und der König sagt, ja, weil ich meine Tochter liebe. Ich liebe sie so sehr, ich würde sie retten um alles, was es gibt in der Welt. Und der Minister sagt, und genau das ist die Antwort, warum Gott selber auf diesen Planeten kommt und uns retten möchte. Weihnachten bedeutet, ein Retter kommt zu uns, weil Gott uns so unendlich liebt. Er will persönlich kommen und uns persönlich retten. Er will dich persönlich ergreifen und dich persönlich retten. Und Weihnachten sagt genau das aus. Weihnachten bedeutet, ein Retter kommt zu uns, weil Gott uns unendlich liebt. So, das Anspiel geht jetzt gleich weiter. Die Darsteller dürfen einmal auf die Position gehen. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er ist Wunderrat, Gottheld, ewiger Vater und Friedefürst. Ja, also ist auch ein sehr bekannter Weihnachtsvers, den man auch fast jedes Jahr hört. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mal einen dieser Namen sollen wir uns mal genauer anschauen. Ich habe mich für das Wort Friedefürst entschieden. Wir haben nicht die Zeit, um alle Namen jetzt so genauer anzuschauen. Aber dieses Wort Friedefürst, das ist mir so ein bisschen ins Auge gesprungen. Und könnt ihr mal kurz im Hebräischen angucken. Auf Hebräisch heißt es Shar Shalom und heißt eigentlich Oberster des Friedens oder Militär, hoher militärrangiger Führer des Friedens. Ja, also es ist im Hebräischen ist das Ganze auch so ein Wortspiel. Was bedeutet dieses Shar Shalom? Eigentlich bedeutet das nichts anderes als Jesus will den Frieden bringen. Ja, also Weihnachten, Jesus will den Frieden bringen und man denkt sich so, ja, im ersten Moment klingt ja wirklich schön, Jesus will den Frieden bringen. Ja, wenn ich aber jetzt so in die Welt schaue, Frage an euch, herrscht in unserer Welt Frieden? Nicht wirklich. In unserer Welt, muss man sagen, also von friedlicher Situation sind wir eigentlich weit entfernt. Herrscht in unserer Welt Frieden? Eindeutig nicht. Eindeutig nicht. Dann ist aber die Frage, wie ist dann das mit dem Frieden zu verstehen? Wenn hier steht, wenn wir gerade gelesen haben, Jesus will den Frieden bringen als Friedefürst, aber ich sehe in der Welt keinen Frieden, widerspricht sich das dann? Oder stimmt das nicht? Zwei Verse geben uns Antwort darauf. 1. Johannes 14, Vers 27, Jesus sagt zu seinen Jüngern, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. gebe ich euch. Also hier finden wir schon das erste Mal die Information, Jesu Frieden, aber nicht wie die Welt. Das bedeutet, wir müssen den Frieden, von dem Jesus redet, unterscheiden von dem Frieden, wie die Welt ihn versteht. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und noch ein weiterer Vers, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, wenn die Bibel hier von Frieden spricht, dann spricht sie von Frieden mit Gott. Nicht in erster Linie Frieden mit den Mitmenschen, sondern vom Frieden mit Gott spricht die Bibel hier. Das bedeutet für Weihnachten, Jesus will uns Frieden mit Gott schenken. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Jesus will uns Frieden mit Gott schenken. Ja, ist jetzt auch wieder so ein schöner Satz, ist ja wirklich nett von ihm, dass er uns Frieden mit Gott schenken möchte, aber was ist die Konsequenz für uns daraus? Ja, was bedeutet das, den Frieden von Gott zu erfahren? Und hier haben wir eine weitere Bibelstelle aus Johannes 13 und hier wird jetzt ein neues Wort wichtig und das ist das Wort Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, und hier merken wir, das Wort Liebe ist hier ganz zentral, aber ich finde, es hat ganz, ganz viel mit diesem Wort Frieden auch zu tun. Und Jesus sagt zu uns, gibt uns den Auftrag, wir sollen untereinander lieben. Und die Konsequenz, die wir auch hier sehen, ist, mal gucken, daran wird jedermann erkennen. Daran wird jedermann erkennen. Das bedeutet, diese Liebe, diesen Frieden, den wir untereinander haben, das ist zum Zeugnis für andere Menschen. Und das ist die Konsequenz für uns. Wir sollen diese Liebe, diesen Frieden nach außen tragen, damit es ein Zeugnis für die anderen Menschen ist, um uns herum. Weihnachten bedeutet, Jesus will uns Frieden mit Gott schenken und die Konsequenz für uns ist, wir sollen diese friedenbringende Liebe weitergeben. Ja, das haben wir versucht, auch so im Anspiel hier so ein bisschen anzudeuten. Liebe denen zu zeigen, die Hilfe brauchen, die Not haben und so einen Frieden hervorzubringen. Und dann haben wir versucht, das auch im Anspiel so zu zeigen. Ja, dadurch ist es auf einmal friedlicher in der Familie, als es sonst die Jahre davor eigentlich so war. Ja, ich habe euch eine Geschichte zum Abschluss hier mitgebracht, die ich sehr imposant finde, muss ich sagen. Und zwar hat es mit diesem Bild hier zu tun. Ihr seht hier auf diesem Bild, das hat nichts mit Frieden zu tun, sondern ist ja so weit weg von Frieden wie nur irgend möglich. Denn hier haben wir ein originales Bild aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das Bild wurde 1944 aufgenommen, denn das hier ist ein Bild aus der Schlacht in den Ardennen. Die Ardennenschlacht hat in Belgien stattgefunden und die Ardennenschlacht war die verlustreichste Stadt, die je in Zentraleuropa oder in der Neuzeit in Zentraleuropa stattgefunden hat. Es sind an die 150.000 Menschen in dieser Schlacht gestorben. Die Amerikaner hatten oder die Alliierten hatten dort auch ihre größten Verluste, die sie in der Europa-Offensive je hatten. Und hier spielt sich eine Geschichte ab, die tatsächlich so passiert ist, die mich auch wirklich beeindruckt. Denn es ist am 24. Dezember 1944 in einem kleinen Dorf bei Brüssel, glaube ich, in der Nähe, ist die Schlacht eben am Toben. Sie haben eigentlich so eine Art Waffenstillstand. Zu Weihnachten hatten die beiden Parteien eigentlich ausgemacht. Und es war etwas ruhiger, aber es waren eben viele Tote die Tage davor. Gemetzel war dort und es war einfach nicht schön, unter dem Kriegslärm dort zu leben. Und in einem Haus, das sehr abgeschieden irgendwo in den Wäldern war, war eine Frau alleine und hat sich auf den Weihnachtsabend so vorbereitet, hat für sich ein bisschen was zu essen gekocht. Und auf einmal klopft es an der Tür. Und an dem Klopfen hört sie schon, da wird sehr hart geklopft und da werden jetzt Leute vor der Tür stehen, ja, wo man weiß, die sind normalerweise nicht hier. Sie öffnet die Tür und sie sieht drei deutsche Soldaten vor der Tür stehen, einer schwer verwundet. Und die Soldaten fragen, gute Frau, dürfen wir bei Ihnen heute die Nacht verbringen? Unser Kamerad ist schwer verletzt und wir können ihm nicht weiterhelfen und hier draußen wird er erfrieren und er wird sterben. Die Frau sagt, ist okay, ich nehme euch hier mit hinein. Ihr dürft euch hier ausruhen, ihr dürft versuchen, den Mann zu verarzten, aber die Waffen müsst ihr abgeben. Weil heute ist Weihnachten und heute wird hier nicht mit Waffen hantiert. Und die Männer sagen, ja, ist kein Problem, sie geben die Waffen ab. Die Frau verstaut sie irgendwo und dann setzen sich die Männer nach hinten ins Wohnzimmer, versuchen den Mann zu verarzten, so gut es geht und wärmen sich auf und ja, versuchen die Nacht irgendwie zu überstehen. Es vergeht eine halbe Stunde. Es klopft wieder an der Tür, es klopft wieder ähnlich hart an der Tür und die Frau weiß, ja, da werden wieder Soldaten vor der Tür stehen. Sie geht an die Tür und öffnet sie und sieht, ja, da stehen Soldaten vor der Tür. Aber dieses Mal sind es drei Soldaten der Alliierten. Und die Alliierten fragen, gute Frau, hier draußen ist sehr kalt, wir haben Angst zu erfrieren in dieser Nacht, wir wollten fragen, ob wir bei Ihnen Obdach haben können. Und die Frau sagt, gute Männer, ich würde euch mit hier aufnehmen, aber ich sage Ihnen gleich, ich habe schon drei Gäste unter mir, die Ihnen nicht zusagen werden. Und ich verlange von Ihnen, dass auch Sie Ihre Waffen abgeben und heute Abend nicht geschossen wird, denn heute Abend ist Weihnachten. Da wird keiner umgebracht. Und die Männer sagen, gut, okay, wir erklären uns bereit. Sie geben die Waffen ab, die Frau verstaut sie wieder an einem sicheren Ort. Und die Männer setzen sich nach hinten ins Wohnzimmer, in die andere Ecke, da sie sehen, ja, die deutschen Nazis, die sind auch hier im Raum. Ja, und die Frau macht sich auf in die Küche, fängt an zu kochen, ein bisschen mehr, weil sie die Leute verpflegen möchte. Sie ruft die Leute zu Tisch, fängt an zu beten. Die Männer sind zu Tränen gerührt, als sie das Gebet hören. Die Frau, ja, verkostet die Männer mit dem Essen, was sie gekocht hat, und dann setzen sie sich hin. Und die Frau fängt an, die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorzulesen. Und die Männer sind total ergriffen davon. Und man merkt auch, wie die Stimmung zwischen beiden Parteien auf einmal sich lockert. Wie der eine dann versucht, sogar den Schwerverletzten zu verarzten und ihm durchzuhelfen. Und man merkt auf einmal, wo eigentlich Mord und Totschlag ist, wo erbitterte Feinde aufeinandertreffen, da schenkt Gott auf einmal einen Frieden hinein und eine Liebe hinein. Und warum? Weil die Frau bereit war, Frieden und Liebe diesen Männern weiterzugeben. Ja, es vergeht die Nacht, am nächsten Tag entlässt die Frau die Männer. Die Männer gehen wieder, nehmen ihre Sachen mit, gehen beide ihrer Wege. Man weiß nicht, wie es dann ausgegangen ist zwischen beiden. Aber was wir sicher sagen können, bei den Männern wird diese Nacht, dieser 24. Dezember, ganz, ganz tiefen Eindruck hinterlassen haben. Und ich finde, an der Geschichte wird es so schön deutlich, was es bedeutet, dass Jesus uns Frieden schenken möchte und dass wir aber auch den Auftrag haben, diesen Frieden weiterzugeben, diese Liebe weiterzugeben, so wie es diese Frau bei diesen Soldaten gemacht hat. Ja, Weihnachten bedeutet, Jesus will uns Frieden mit Gott schenken und wir sollen diese friedenbringende Liebe weitergeben. Ich möchte zum Abschluss nochmal die zwei Punkte zusammenfassen. Wir haben im ersten Teil festgehalten, Weihnachten bedeutet, ein Retter kommt zu uns, weil Gott uns so unendlich sehr liebt. Und als zweites haben wir festgehalten, Weihnachten bedeutet, Jesus will uns Frieden mit Gott schenken und wir sollen diese friedenbringende Liebe weitergeben. Amen.